Nach einem langen und strengen Arbeitstag heimkommen, den Fernseher anstellen und einfach ein bisschen glotzen. Ohne sich dabei mit anspruchsvollen Inhalten zu beschäftigen und das Hirn müssen anstrengen. Das verspricht das sogenannte Trash-TV.
Hey Bro, was denkst du? Wie ist Bachelorette?
Wie sie aussieht, ganz ehrlich, ist mir egal. Sie muss einfach eine Granate sein.
Aber noch mehr. Trash-TV zielt auf unsere Emotionen. Man kann sich mit den Protagonisten vielleicht identifizieren oder sich von ihnen angewidert distanzieren.
Ja, Bro, du hast keine Chance gegen mich. Ich küsse dich heute schon.
Egal, ob Bachelor, Love Island oder Dschungelcamp, Trash-TV-Format erreichen sagenhafte Einschaltquoten und unterhalten Millionen von Menschen. Und das trotz oder genau wegen oft peinlichen Protagonisten und fragwürdigen Sendungskonzepten.
Obwohl ich es jetzt cool finde, schaue ich manchmal Keeping Up mit den Kardashians.
Ich schaue sonst an Verdachtsfälle und ähnliches ACTV.
Ich schaue Jersey Shore, das kommt auf MTV. Es geht um Saufen und auf Party machen.
Wieso schauen wir so gerne Trash-TV? Was passiert dabei psychologisch? Welche Rolle spielt Trash-TV gesellschaftlich? Und wieso machen die Protagonisten da überhaupt mit? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen zum Durchblick. Heute ein bisschen in einer anderen, neueren Form. Normalerweise gehen wir ja raus zu den Expertinnen und Experten. Heute sind sie bei uns im Studio zu Gast. Und zwar sind das Christine Lötscher, Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und der Alexander Wenger, du bist TV-Produzent und Realisator, unter anderem bei SRF, RTL oder Sat.1. Schön, dich das mal zu Gast haben im Durchblick.
Danke, dass ich da sein.
Du hast schon Sendungen wie Talkshow Brit oder Datingshow Prince Charming realisiert, Alexander. Wie geht es dir, wenn man deine Produktionen, wo du Arbeit, Zeit und Herzblut drin investierst, so abschätzig als Trash-TV bezeichnet?
Also es regt mich meistens auf, aber ich habe müssen lernen, damit umzugehen, weil an jedem Apero, wenn man so über den Beruf redet, wird es ganz schnell... Kommen immer die gleichen Sachen. Also es wird immer gefragt, ist das alles echt? Ist doch alles inszeniert? Und warum machst du den Trash? Und ich habe mich da gewöhnt, aber eigentlich ärgert es mich. Aha.
Dann ist das heute einmal wieder ein Apero für dich und werde die gleichen Fragen wahrscheinlich nochmal stellen für alle
das ist Hörerinnen
und Hörer vom Durchblick. Frau Lötscher, Sie analysieren den Fernsehkonsum im Allgemeinen, auch Trash-TV im Speziellen. Jetzt haben wir zuerst mal vorher, wann haben Sie das letzte Mal einfach rein zum Vergnügen in der Freizeit in so eine Sendung reingezappt?
Ich glaube, das war vor etwa 2-3 Wochen gewesen, habe ich «Princess Charming» geschaut, die erste Staffel. Also ich bin da noch ein bisschen rein.
Was hat Sie gereizt an dieser Staffel?
Also ich habe es mit meiner Tochter und ihrer Freundin zusammen geschaut. Die haben gefragt, ob ich Lust habe, das mit ihnen zu schauen. Und ich dachte, ja, also unter diesen Umständen, dass ich jetzt sowieso für die Sendung vorgesehen war, hat sich natürlich speziell interessiert und ich bin dann hängen geblieben. Ich habe es wirklich spannend gefunden. Also vor allem auch im Bezug auf die Bachelorette-Format ist das auch für mich als Kulturwissenschaftlerin super aufschlussreich gewesen.
Princess Charming ist eine Dating-Show analog zu Prince Charming, wo du auch mitproduziert hast, Alexander. Wenn man jetzt das als Trash-TV bezeichnen würde, wärst du damit einverstanden? Es geht ja darum, dass sich Frauen kennenlernen und dann eine Beziehung eingehen oder nicht. Oder bei Prince Charming sind es Männer?
Ich würde sagen, Trash-TV ist für mich kein eigenes Genre, sondern Trash ist, wenn zum Beispiel der Sprecher sich über die Leute lustig macht oder wenn man die Leute in peinliche Situationen schickt. Und das kann theoretisch auch in einem Magazinbeitrag oder in einer Talkshow oder auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als trashige Moment geben. Also für mich ist es per se keine Kategorie. Ich wehre mich dagegen, dass man alles, was mit Reality zu tun hat, als Trash bezeichnet. Weil zum Beispiel auch die Landfrauenküche auf SRF, das gehört eigentlich auch zum Genre Reality. Und das würde, glaube ich, niemand als Trash-TV bezeichnen. Also von dem her, nein, für mich ist Princess Charming kein Trash und ich bin da mit sehr viel Herzblut dabei gewesen.
Jetzt müssen wir das ein bisschen unterscheiden, oder? Reality-TV auf der einen Seite, Trash-TV Teil von dem oder außerhalb von dem. Wie sehen Sie das, Frau Lötscher?
Also ich muss einfach sagen, da bin ich da voll beim Herrn Wenger dabei. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es gar kein Trash-TV, sondern es gibt Reality-TV mit ganz unterschiedlichen Ausformungen. Und der Begriff Trash, der ist eigentlich eher so in der medialen Berichterstattung ein Thema. Was ich aber noch spannend finde, ich habe mir jetzt überlegt, ja, was mache ich mit dem Trash-Begriff? ich meine, aus kulturwissenschaftlicher Sicht oder auch aus, im Zusammenhang mit Popkultur ist Trash ja immer auch etwas positiv besetzt. Jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Trash-TV. aber alles, was Trash ist, hat ja auch das Potenzial zu Kult. Also wenn man jetzt so an Ed Wood oder so denkt, das war die Filme, die so schlecht sind, dass sie schon wieder genial sind, also wirklich auch schlecht gemacht, billig gemacht. Das hat dann immer so einen Reiz für das Publikum. Und das ist ja immer auch ein intelligentes Publikum, also unterstellt man jedenfalls. Mhm. Und insofern hat es trashige Momente, aber das sind meistens auch irgendwie die guten Momente bei solchen Sendungen. Und ich finde das auch, gerade Princess Charming finde ich jetzt gar nicht trash. Also es ist so, auch was so Gender Studies angeht, wirklich recht avanciert.
Vielleicht ganz kurz für die, die Princess Charming nicht so gut kennen. Alexander, könntest du ganz kurz das für uns framen, um was es dort geht?
Princess Charming war die erste lesbische Dating-Show von der Welt. Gewesen. Mhm. Also es ist wirklich nicht mal in Amerika oder anderen Märkten, UK oder Ländern, wo sagen wir Holland, die auch sehr fortschrittlich sind im Fernsehen, nicht mal die haben eine rein weiblich besetzte Show gehabt, wo es um die lesbische Liebe geht. Mhm. Es ist eine Art Spin-off, also das Pendant zu Prince Charming, wo einfach die schwule Version ist und der Hintergrund ist eigentlich der Bachelor oder Bachelorette. Es hat ja geschichtlich gesehen schon interessant, damals ist es so gewesen, dass der ursprüngliche Erfinder vom Bachelor, der Mike Fleiss, hat nie wollen, überhaupt eine Bachelorette machen, hat immer gefunden, es muss ein Mann sein, anders funktioniert es nicht und schon gar nicht eine queere Version und so ist die Sendung entstanden.
Und scheint offenbar doch sehr gut anzukommen. Es gibt die trashigen Momente, das haben ihr beide jetzt schon gesagt. Wie könnte man denn den Trash charakterisieren in diesen Sendungen? Wo machen wir den aus?
Also jetzt aus Zuschauerinnen, Analytikerinnen Sicht würde ich sagen, der kann eigentlich überall passieren. Also weil es ist ja doch so, dass dann die Figuren, sage ich jetzt mal, oder die Teilnehmerinnen, die machen irgendetwas. Und da hat es einfach auch Situationskomik dabei, da hat es Peinlichkeit dabei. Und da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie man das dann inszeniert. Also es würde mich jetzt wundern, wie man mit dem umgeht. Oder wenn etwas jetzt extrem Doofes oder Peinliches passiert, dann wird man ja schon auch schon so Kniffs geben, wie man das gut kann schneiden kann. Dass also, es dann Trash überkommt. Also Trash jetzt im Sinn von eben nicht einfach schlecht, sondern im Sinn von aus etwas vielleicht Misslungenem etwas Witziges oder Originelles zu machen.
Also es gibt ja im Fernsehen verschiedene Mittel, wie man kann mit seinem Rohmaterial umgehen kann. Und das eine ist zum Beispiel schon mal der Dreh. Oder was mache ich? Bin ich rein dokumentarisch und begleite die Leute einfach in ihrem Alltag? Das würde ich jetzt eine Dokumentation oder eine Doku-Soap nennen. Oder tue ich in einem künstlichen Setting die Menschen rein, wie zum Beispiel Big Brother oder das Dschungelcamp, also wo die Produzenten ein Umfeld gestalten. Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, was mache ich? Also wenn ich weiss zum Beispiel, die Kandidatin hat Höhenangst, tue ich sie jetzt extra in eine Situation rein, wo sie muss die Wand durchlaufen von einem Hochhaus. Und dann ist auch noch die zweite Frage, wie gehe ich im Schnitt damit um? Man sagt dem zum Beispiel quirky Musik, also es ist so ein bisschen die so ein bisschen leichte Zirkusmusik, die alles so ein bisschen ulkiger macht, wenn ich das darunter. Mache ich Wortspiele im Off-Text etc. Was ja auch Reality-TV vielfach macht, ist so mit Blick arbeiten, dass irgendwie die Leute so komisch schauen, wo man zum Teil einfach ein bisschen Blick ein bisschen anders zusammenschneidet oder dass man eine Art so die Comedy-Element nimmt, wo man sehr viel mit Schnitt schafft. Und das ist für mich dann ein trashiger Moment, aber ich glaube, ein anderer Produzent will mit dem gleichen Material vielleicht eine total seriöse Doku machen.
Also eigentlich passiert es Reality-TV dort, wo man es wie dort, wo die Montage ist von diesen verschiedenen Elementen und ist eigentlich dann überhaupt nicht Reality, sondern es ist eigentlich sehr zugespitzt. Es ist eigentlich, wie kann man das sagen, fast künstlich eigentlich so erzeugt, dass es dann den Charakter hat.
Das würde ich eigentlich abstreiten, weil jedes Medienprodukt ist eine Art künstlich erzeugt. Also jeder Podcast, jeder Tagesschau-Beitrag, überall findet Kürzungen statt und auch ein Tagesschau-Redakteur wählt aus, welche Aussage ich vom Politiker nehme. Also wir haben ja nirgends eine Reinform. Und ich erkläre Reality-TV so, es sind echte Menschen mit echten Gefühlen, in einem künstlichen Umfeld. Also es ist eine Art wie ein Gewächshaus, sage ich dem. Weil auch eine Tomate aus einem holländischen Gewächshaus ist immer noch Tomate, aber wir müssen vielleicht darüber reden, wie ist dann das Umfeld, wo die produziert worden ist.
Aber es wird ja zumindest vorgegaukelt, dass es sich um Realität handelt, so wie es inszeniert ist, obwohl es das gar nicht ist.
Das würde ich auch nicht so sehen.
Tagesschau-Beitrag, das ja eher nicht ist. Es ist klar, dass es sich um eine interne Situation handelt.
Ja, aber dann ist halt wie die grosse Frage, was ist Realität? Und ich glaube, meine Realität ist andere als Verlötscher oder deine, Daniel. Also wir haben alle andere Wahrnehmungen. Und das ist halt wie so ein bisschen die grosse Frage nach der einen grossen Wahrheit. Und es heisst ja auch Reality TV, es heisst nicht Realität 1:1. Also von dem her gibt es schon gewisse Mittel, die ich okay finde, innerhalb von dem Spektrum Reality TV.
Jetzt sind wir da schon mit dem Philosophieren rein. Wenn man so die Fernsehgeschichte anschaut, so 50er, 60er Jahre war das Fernsehen sehr belehrend gewesen, teilweise schon fast. Dann sind mir die grossen so Game-Shows und Samstagabend-Kisten gekommen. Und dann irgendwann ist das Reality-TV so aufgeploppt. Ich kann mich erinnern, es war Big Brother für mich das erste, das kam. Wie ist das damals, wo das neue Format in dem Sinn kam, ist rezipiert worden, aufgenommen worden von der Bevölkerung, von den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern?
Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert gewesen. Die haben das ja alle geschaut. Ich weiss noch genau, wie das war mit Big Brother in den 90er Jahren. Wo das dann so, in den USA hat es das ja schon länger gegeben. Solche Formate ist dann übergewollen auf den Kontinent und ist dann das grosse Ding gewesen. Und was schon erstaunlich ist, dass gerade in den 90er Jahren dann wahnsinnig viel Forschung dazu entstanden ist. Und das hat damit zu tun gehabt, mit einer Art Medienpanik, die ausgebrochen ist. Also dort hat es ja ungeheure kulturkritische Sorgen gegeben. Jetzt verblödet alle. Das ist jetzt irgendwie das Ende von der Unterhaltungskultur, die völlig gegen die Wand fährt. Und das ist aus heutiger Sicht noch recht überraschend auch. Mhm. Weil, also eigentlich weiss man ja, seit es Medien gibt, also eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, dass immer, wenn ein neues Medium kommt, gibt es eine grosse Aufregung. Es wird das Ende von der Zivilisation ausgerufen. Mhm. Und das ist bei den Romanen so gewesen, also wo Romanen massenhaft auch seriell produziert worden sind. Und immer alles, was so ein bisschen seriell ist und wo halt irgendwie eine gewisse Leichtigkeit hat und eine gewisse Sucht, ein gewisses Suchtpotenzial, dort sind die Sorgen immer am grössten. Und das ist mit Reality-TV in den 90er Jahren ganz extrem gewesen. Und mittlerweile hat man, glaube ich, schon verstanden, dass eigentlich eben das, wo Realität, um jetzt nochmal auf das zurückkommen, was ist eigentlich Realität? Also dass alles, was wir medial konsumieren, eine gewisse Fiktionalität hat. Und ich glaube, die Diskussion hat sich jetzt stark verschoben. Also in den 90er Jahren war wirklich Panik gewesen. Oder einfach so zweiteilt. Die einen sind begeistert gewesen, haben es irgendwie auch faszinierend gefunden, sich auf das Neue einzulassen. Dann hat es halt ein Gesprächsthema gewesen, ganz massiv, also noch viel mehr als heute irgendwie ein Bachelor oder so, weil es halt noch nicht so viel gegeben hat. Mhm. Und mittlerweile hat sich die Diskussion ein bisschen auf eine andere Ebene verschoben.
Mhm. Also das muss man eigentlich sagen, es gibt ganz klare Parallelen in der Argumentation zwischen eben neuen Medienformen, damals wie der Roman oder vielleicht auch später so Comics und so weiter.
Genau,
und
das Fernsehen überhaupt.
Mhm. Das sind dann die gleichen Befürchtungen gewesen wie im Reality-TV. Gibt es da wirklich die Parallelen?
Genau. Mhm. Und dann später Games, wo die so beliebt worden sind.
Mhm. Wenn man so aufs Zielpublikum schaut von Reality-TV in der Anfangszeit, wie hat man das dort definiert? Oder wer hat man ansprechen mit dem?
Also ich habe das Gefühl, so grosse Fernsehformate wollen eigentlich möglichst viele Leute ansprechen. Und das hat ja auch funktioniert. Aber in der Rezeption ist es eher so gewesen, dass man das Gefühl hat, das ist Unterschichtsfernsehen. Also das sind alles so Begriffe, die gebraucht worden sind. Oder Affektfernsehen. Also die Leute, die halt emotional funktionieren und nicht wie KonsumentInnen von Hochkultur über den Intellekt. Und jetzt mittlerweile ist da halt schon auch sehr viel passiert. Mhm. Dass man weiss, alle, die Medien konsumieren, haben einen kognitiven und einen emotionalen Zugang dazu. Und mittlerweile weiss man ja auch, und ich sehe das auch bei meinen StudentInnen, also dass halt sehr viele Gymnasiumschülerinnen und StudentInnen sogenanntes Trash-TV oder eben Reality-TV schauen. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht etwas für Leute, die jetzt speziell ungebildet sind oder so.
Mhm. Mhm. Trotzdem hat man Mühe, das irgendwie zuzugeben, dass man es schaut. Und wenn man dann die Schaltquoten anschaut, die von Bachelor zum Beispiel in der Schweiz, das sind immer Top-Quoten angeblich. Wie erklärt man sich das? Niemand will es zugeben zum Schauen, aber alle schauen es. Warum hat man so eine Hemmung, das irgendwie in der Öffentlichkeit oder unter Freundinnen zu sagen?
Ich glaube, ich interessiere mich auch noch für Psychologie und es gibt ein psychologisches Grundbedürfnis von Menschen, und zwar sich zu überheben auch über andere. Also dass ich auf andere runterschaue oder mich besser fühle, das sichert vielleicht auch meinen Status innerhalb der Gruppe, weil falls meine Gruppe auseinanderbricht, bin ich vielleicht nicht der Erste, der muss gehen. Und sich gescheiter und besser fühlen, das ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis. Mhm. Und ich glaube eben, das grösste Bedürfnis, warum die Leute Reality-TV schauen, ist, sich zu vergleichen mit anderen Menschen. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht so gerne zugegeben. Also die Leute sagen vielleicht, ja, ich schaue gerne The Real Housewives auf Beverly Hills, weil ich gerne schöne Wohnungen sehe und so. Aber am Schluss, glaube ich, man schaut gerne einfach, wie leben andere, wie machen es die, wie mache ich es. Weil es gibt auch ganz viele Leute, die Fans werden von diesen Stars von Reality. Also Kim Kardashian, oder, wo ja so von oben, also viele Leute finden sie ja, sie leistet nichts etc., aber die ist
Multimillionärin
geworden. Und ich glaube auch, weil sie Fans hat. Also ich glaube, es gehört halt nicht zum guten Ton, zu sagen, ich finde es lässig, wenn zwei streiten oder, oder wenn zwei sich anschreien oder so. Das gehört nicht zu der sozial erwünschten Antwort, aber es steckt, glaube ich, schon dahinter, sich zu vergleichen und sich auch überheblich zu zeigen.
Was sagt da die Forschung dazu, zu dem?
Ja, also was mir jetzt einfach als erstes einfällt, ist, dass wenn Leute beim Shakespeare streiten oder sich sogar umbringen, findet man das wahnsinnig interessant.
Und hochstehend
fast. Hochstehend und kulturell ganz bedeutsam, weil die ganzen Konflikte da natürlich kondensiert sind und auch hochgradig politisch aufgeladen. Und ich meine, Reality-TV produziert ja auch diese Art von emotionaler Intensität. Oder? Das ist ja auch unser Alltag. Also ich würde es ein bisschen weniger psychologisch argumentieren, sondern mehr so ein bisschen eben kulturtheoretisch. Das sind Leute wie wir eigentlich, ganz normale Leute, wenn man so will. Obwohl eben dort die Stunden, die sie im Fitnessstudio verbringen, jetzt bei den Dating-Shows, wie man wahrscheinlich so auch nicht, würden jetzt nicht alle anbringen. Aber das nur ich klammere. Also eben, es sind theoretisch sind das ganz normale Leute. Sie machen normale Jobs, sie haben einen normalen Alltag. Und trotzdem erleben sie so ungeheuer dramatische Sachen. Und die Sachen, die sie erleben, die sind natürlich dramatisch zugespitzt in diesem Format. Aber es sind ja im Prinzip die Sachen, die alle erleben. Oder? Es ist Liebe, Sex, Eifersucht, eben sich vergleichen mit anderen, einen Platz finden auf der Welt. Und also ich habe das Gefühl, dass ein Grund, warum das so faszinierend ist, ist, dass die Shows auch etwas, wo sehr viel mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Ängsten und Hoffnungen haben, aufgreifen. Also eben, dass sich ständige vergleichen. Also wir leben so halt in meritokratischen Gesellschaften, wo man an Leistung glaubt. Und für mich ist das einmal, wenn ich so die Dating-Shows sehe, dann auf der einen Seite geht es darum, was macht man Tolles und wie stellt man sich toll dar. Und letztlich ist es dann doch auch Geschmackssache oder wer dann am Schluss gönnt. Und also ich finde, es gibt ganz viel auch Stoff, um darüber nachzudenken, wie eigentlich soziale Competition funktioniert. Also wie man sich in einer Gruppe kann einordnen, eben wie man überhaupt in so einer extrem kompetitiven Gesellschaft wie unserer, wo auch eben Liebe auch irgendwie etwas Kapitalistisches ist, letztlich. Da gibt es ja auch ganz viel Theorie aus der Soziologie und aus der Kulturwissenschaft. Eva Illus zum Beispiel, wo Liebe auch als etwas, eigentlich eine Form von Business beschreibt. Oder eben erotisches Kapital, den Begriff auch geprägt hat. Und um all diese Sachen geht es da.
Also
und darum glaube ich nicht, dass es etwas mit Verblödung zu tun hat. Man beschäftigt sich wirklich mit dem Alltag.
Also dann ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei Shakespeare, wo es auch häufig um Liebe, um Allianzen, um Hochzeiten und Trennungen und so weiter geht.
Absolut.
Ziemlich ähnlich.
Ich möchte das auch bestätigen. Und vielfach erleben ja die Leute in diesen Dating-Shows als Beispiel Sachen, die ich selber auch erlebe. Also das heisst, jemand wird gekorbt und muss heimgehen. Das habe ich vielleicht schon erlebt, indem ich selber auch mal einen Korb haben musste oder einen Korb bekommen habe. Oder jemand sagt etwas Unangenehmes bei einem Date, also vielleicht etwas ein bisschen unbeholfen oder vielleicht rassistisch oder etwas politisch. Und es ist ja immer so, man kann sich dann vergleichen, was für ich in dieser Situation mache. Und es hat ja auch viele verschiedene Archetypen in diesen Shows. Also es gibt jemanden, der vielleicht so ein bisschen unbeschwert ist, jemanden, der so ein bisschen melancholisch ist, jemanden, der sehr emotional oder aggressiv ist. Also das ist ja auch spannend dann zum Schauen. Und ich glaube, wie bei einem Krimi, man will einfach wie wissen, wie es ausgeht. Und die Shows nehmen einem ja mit dann 9 oder 10 Folgen lang auf so eine Reise, wo es dann immer viele Twists und Spannungen hat oder plötzlich jemand, der auftaucht, vorhin das Feld aufrollt. Und ich glaube, die Märchen oder die Shows, die sind, wenn man mal streng anschaut, nicht anders konzipiert wie Kindermärchen oder wie Film. Also die Muster dahinter, das sage ich jetzt ein bisschen aus meinem Arbeitsalltag, die Mechanismen von dem Storytelling, wie man Geschichten erzählt, die sind eigentlich überall gleich. Ob das jetzt Reality-TV ist oder ein Kinderbuch oder ein Krimi oder ein Weltuntergangsfilm. Das sind die gleichen Mechanismen dahinter.
Und so wie man in den anderen Genres halt Rollen schreibt oder im Drehbuch und dann einen Schauspieler, Schauspielerin dafür nimmt, tut man im Reality-TV einfach Menschen casten, die dann die, eben die Archetypen, die du es genannt hast, können ausfüllen schlussendlich. Das ist ziemlich simpel.
Die Leute haben immer das Gefühl, dass die vom Fernsehen alles schon vorher geplant haben und genau wissen, was passiert. Und das ist eben überhaupt nicht so. Also vielfach ist es ein, also ich habe es jetzt nur von meiner Erfahrung, glaube ich, hunderte schon von Drehtagen gehabt hat, ist, es ist auch sehr unerwartet, dass sich Leute anders verhalten, oder? Weil man lernt sie am Telefon anders kennen als dann von einer laufenden Kamera. Und das kann ja jeder auch selber beobachten, wenn man in einer Gruppe neu dazukommt, dann ist am Anfang immer zuerst 2-3 Tage Ruhe und man versteht sich und irgendwann fängt der Konflikt an. Also jeder Sportverein, jede Theatergruppe. Ich kenne das vom Theaterspiel, so im letzten Drittel hast du immer den Lagerkoll, wo alle anfangen zu streiten.
Dann wird es interessant, oder? Dann können wir die Reibungsflächen führen.
Und das passiert halt auch in einer Reality-Show.
Jetzt haben wir sehr fest, dass er um den persönlichen Bezug zu diesen Shows geredet, eben wie kann ich mich mit dem und dem identifizieren. Gibt es auch einen Stellenwert oder eine Funktion, die Reality-TV-Shows im gesamtgesellschaftlichen Kontext übernehmen? Wenn es zum Beispiel um Verhandlung von Wert geht, von Normen in Beziehungen?
Ja, also ganz sicher. Weil eben, wir haben jetzt ja gehört, ich würde das auch ganz stark bestätigen, die Shows sind ja also eine Mischung von einem Setting, das mit Realität zu tun hat, weil es reale Menschen sind, die nicht ausgebildete Schauspielerinnen sind, die kein Skript haben. Die Shows, von denen sagt man zwar, sie legen die Realität vor, gaukeln, aber sie machen eigentlich etwas anderes. Sie zeigen nämlich, und das haben Sie ja vorhin eigentlich schon gesagt, sie zeigen, dass das, was wir als Realität anschauen, dass das eigentlich Genre-Narrativ sind. Also dass das, was wir unter romantischer Liebe verstehen, dass das immer auch eben Märchen-Plots sind, die man da inszeniert im sogenannten richtigen Leben. Und das ist natürlich etwas, was sich auch kann verändern kann. Und ich glaube, was jetzt gerade auch wenn man Bachelor, Bachelorette mit Prince, Princess Charming vergleicht, sieht man einfach sehr schön, wie da auch so mit heteronormativen Werten umgegangen wird, mit eben Idee, was ist eigentlich romantische Liebe, was ist toxische Männlichkeit und so weiter. Also ich glaube, da sind die, jetzt gerade die Dating-Shows sind unglaublich interessant, um zu schauen, was passiert eigentlich in dieser Gesellschaft, wo sich ja in ihrer Transformation in Bezug auf Geschlechterrollen, Geschlechter Binarität auch passiert.
Kann man da grob etwas sagen? Vermittelt jetzt die Formate eher ein progressives oder konservatives Beziehungsbild und Rollenmodell?
Ich habe jetzt das Gefühl, so bei Bachelor, Bachelorette, da werden natürlich schon die ganzen Vorstellungen von romantischer Liebe abgerufen. Und die Figuren, oder ich sage jetzt immer Figuren, es sind natürlich auch gewissermaßen Figuren, aber die Mitspielerinnen, Protagonistinnen, die spielen da natürlich auch mit. Und wenn man es dann, also auf den ersten Blick würde man sagen, ja, total konservativ. Aber wenn man dann genauer anschaut, dann sieht man auch, dass in dem Performieren von diesen Rollenmodellen gibt es dann schon auch Spielraum oder gibt es eine Ironie oder gibt es so ein Überperformieren von jetzt irgendwie Weiblichkeit oder Männlichkeit. Und dann wird das plötzlich wieder zu etwas, dann sieht man plötzlich, dass es ja eigentlich gemacht ist.
Also wir denken da zum Beispiel an gewisse Challenges, wo dann irgendwie die Kandidaten müssen mit purer Muskelkraft irgendwelche Baumstämme umeinander lupfen und der, der am weitesten kommt, gönnt ein Stream-Date mit der Bachelorette und dann sieht man dort Rosenblättchen auf einem Bett mit ganz vielen Kerzen und noch irgendwelche romantische Musik, also eben alles so ein bisschen zugespitzt und ins Kitschige innen verdreht eigentlich. Wo dann aber doch gewisse Leute mit dem etwas könnten anfangen und das durchaus irgendwie erstrebenswert finden.
Ja, ich glaube, das ist auch die Freiheit vom Publikum. Ich finde das dann wahnsinnig ironisch und lache darüber und finde, ja, ist eigentlich noch kritisch. Und andere finden das vielleicht total schön. Und das soll ja, also ich nehme an, das ist auch die Idee von den MacherInnen, dass man sie so kann erleben.
Also ich finde schon, dass gewisse Dating-Shows sehr konservativ sind. Oder? Also zum Beispiel das Weltbild vom Bachelor ist, es gibt so die eine grosse Liebe, wenn man die hat, dann ist man ausgesorgt. Es gibt keine Form von Fluidität, also Untreue ist des Teufels. Oder? Beim Bachelor werden ja regelmäßig Kandidaten rausgeschmissen, weil sie ja nach dem Dreh noch heimlich in einer Bar sind und haben sie mit einer thailändischen Frau geflirtet oder so. Ich finde es zum Beispiel bei den anderen Format, bei der Prince und Princess Charming, schon besser, weil es gewisse Sachen gebrochen werden, weil man auch unterschiedliche Typen hat. Also ich habe noch nie beim Bachelor oder Bachelorette eine non-binäre Person gesehen oder Leute, die vom Geschlechtsausdruck so ein bisschen fluid sind oder Männer, die Fingernägel lackieren. Aber dort hast du trotzdem beim Prince Charming wieder die Suche nach der einen grossen Liebe. Also vielfach sind die Shows beide. Sie sind progressiv und konservativ gleichzeitig. Und das ist vielleicht also der Erfolg. Ich glaube, wenn man es super queer-feministisch machen will, will man halt einfach sehr ein kleines Publikum erreichen. Also von dem her ist Reality-TV immer auch ein Ausdruck vom Mainstream. Und wenn man Reality-TV vergleicht von damals zu heute, hat sich auch mega verändert. Also ich habe mal alte Folgen von Brit geschaut, dort habe ich es auch mal geschafft, das ist eine Talkshow. Und dort war zum Beispiel immer ganz klar gewesen, Frauen müssen sich aufsparen, Frauen dürfen nicht so schlampig sein, mit vielen Männern etwas haben und so. Das war damals sehr normal gewesen. Und heute bin ich mir sicher, würde eine Reality-Show einen riesen Shitstorm kassieren, wenn sie so ein Frauenbild würde propagieren.
Also es ist wirklich immer auch ein Abbild von der gesellschaftlichen Bewegungen und des Kurs, was drin, wo man drin ist. Jetzt haben wir sehr viel fast schon positiv über das Reality-TV, über Trash-TV geredet, oder? Dass es schlussendlich das moderne Shakespeare ist, wenn wir es jetzt zuspitzen wollen. Unsere bisherige Diskussion, es gibt aber eine Studie, die ich gefunden habe, von einem amerikanischen Forscher, Dr. Ryan Doherty von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Und der hat herausgefunden, und zwar, dass Konsum von Reality-TV oder Trash-TV, wie sie es in der Studie nennen, das Hirn schrumpfen lässt. Also die haben zwischen 1990 und 2011 ein Gehirn von 599 Menschen untersucht und dann verglichen mit einer Kontrollgruppe und haben also herausgefunden, dass die graue Substanz bei den Probanden einen geringeren Umfang hat nach dem Konsum von einem Haufen Trash-TV, als wenn man auf das verzichtet. Also dass das Bonbon Fernsehen macht dumm, das würde jetzt diese Studie, wenn man es möchte, zuspitzen, eigentlich unterstützen. Also gibt da schon auch gewisse kritische Perspektiven aufs Trash-TV, dass das nicht unbedingt vielleicht die intelligenteste Form von Medienkonsum ist?
Ja,
oder also, einem nicht so fordert. Also,
als Kulturwissenschaftlerin würde ich sagen, das Medium selber ist nie einfach dumm, sondern es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und jetzt aus unserer Perspektive der Kulturwissenschaft geht man jetzt auch nicht an die Medienprodukte an, oder eben auch nicht an die Rezipientinnen an, mit so einem Blick von oben, sondern man will wirklich auch wissen, was machen die Leute eigentlich. Und aus unserer Sicht ist Fernsehschauen ist nicht einfach ein Konsum im Sinne von, ich sitze da wie ein trockener Schwamm und sauge mich auf und bin nachher dann voll von dem, was mir da manipulativ übergegeben wird, sondern es ist eher eine Praxis. Also man macht etwas, wenn man Fernsehen schaut. Und was man da macht, das ist natürlich unterschiedlich, das kann man jetzt nicht so extrem verallgemeinern, aber man kann es schon beschreiben, kulturwissenschaftlich, indem man versucht zu sehen, was bietet eigentlich die Shows einem für Reaktionsmöglichkeiten, für Bezugsmöglichkeiten, emotional, kognitiv und so weiter. Und aus dieser Perspektive, ohne die Studie jetzt zu kennen, würde ich sagen, das ist eher wenig glaubwürdig, dass das Hirn schrumpft.
Aber es konsumieren ja nicht alle Fernsehkonsumentinnen und Konsumenten das Medium dermaßen aufklärt, wenn ihr das jetzt vielleicht aus einer Forscherinnenperspektive macht, sondern für viele Leute ist effektiv, man kommt heim, man stellt mal den Fernseher und man schaltet eben einfach einmal ab. Also Hirn ab, Fernseher an. Also so einen aufklärten Konsum haben ja dann doch die wenigsten, oder?
Genau, aber das braucht man auch nicht unbedingt. Also ich würde jetzt auch einfach den Begriff Unterhaltung, wie er in der Kulturwissenschaft auch definiert worden ist, ins Spiel bringen. Und Unterhaltung ist jetzt eben im Gegensatz zu, ich sitze im Schauspielhaus und schaue einen Shakespeare oder einen Elfriede Jelinek, wo ich einfach muss intensiv dran sein, um überhaupt mitzubekommen, was da läuft, kann ich ganz unterschiedlich vor dem Fernseher sitzen. Und das ist eben das Schöne an der Unterhaltung, dass es den Zuschauern die Möglichkeit gibt, irgendwie ganz ernst und ganz intensiv dabei zu sein, aber auch aus einer grossen, distanzierten Perspektive sich etwas anzuschauen oder das eben auch gleichzeitig zu haben.
Also ich bin da auch recht kritisch, weil wenn ich da an meine Kindheit zurückerinnere, meine Eltern haben mir nach der ersten Staffel Big Brother verboten, die Schweizer Version auch noch zu schauen. Es ist ja zuerst auf RTL 2 gekommen. Und mein Vater hat aber auch viel so Formel 1 geschaut, wo dann wirklich 60 Runden lang die Autos
gekreist
sind. Und ich habe dann auch mit meinem Vater geschaut und gesagt, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sport und Unterhaltung? Also ich verstehe das bis heute nicht und ich wehre mich einfach sehr dagegen, wenn ich so spüre, dass so etwas Hochnäsiges, Schnodriges dort innen vorkommt. Und auch wenn es so wäre, dass ich nicht studieren müsste bei Reality TV, auch das fände ich ist immer noch okay. Also wenn ich zum Beispiel 5 Tage in der Woche arbeite und ich habe 9 Tage im Büro und ich habe so einen Kopf, dann ist das auch okay, das zu schauen. Also muss ich jetzt auch noch in meiner Freizeit Reklambücher lesen? Also das ist so meine Kritik.
Ich meine, das ist genau das, was populäre Unterhaltung bietet. Man sagt dann immer, ja, das ist Eskapismus, die Leute gehen arbeiten, das ist dann das wahre Leben. Und dann gehen sie heim und ja, machen irgendwie nur sinnlose Sachen. Aber das gehört natürlich zusammen. Das ist Teil von diesen Lebensformen, die wir haben. Wo es dann irgendwie auch, wo man die Unterhaltung kann als Reflexionsraum brauchen, wo man sich überlegt, in was für einer Geschlechterordnung oder in was für einem Machtsystem lebe ich da eigentlich. Oder man kann es auch einfach als, ja, zum Abschalten, zum sich amüsieren, meinetwegen auch zum voyeuristisch sein und sich lustig machen über andere Leute. Das ist ja das, was sogenanntem Trash-TV immer vorgeworfen wird. Das kann man schon auch.
Jetzt haben wir viel über Konsumentinnen geredet, über Produzenten, über die verschiedenen Rollen. Aber eine Rolle noch nicht, sondern Protagonisten. Die dort mitmachen. Das ist immer die gleiche Frage. Wieso? Oder wieso machen die Leute dort mit? Geht es ums Geld? Geht es um den kurzzeitigen Ruhm? Alexander, du hast schon mit vielen von denen zu tun gehabt. Was würdest du so ausmachen als Hauptmotivation?
Ich glaube, die Hauptmotivation von uns Menschen in ganz vielen Sachen ist es, gesehen zu werden. Und ich glaube, eine Reality-Show ist ein wahnsinniger Multiplikator. Also, ich werde gesehen von den Leuten, die in dieser Show sind. Ich werde in der Regel sehr gut behandelt von der Crew. Also ich werde auch dort gesehen. Ich werde jeden Tag interviewt. Das ist eigentlich auch schön, über sein Leben kann reden, den ganzen Tag. Im Anschluss sehe ich mich im Fernsehen und ich komme dann noch viel Follower auf Instagram. Ich glaube, das ist so der Grund Nummer 1. Ich glaube aber, das trifft aber viele Ärzte, also meine Erfahrung auch mit Professorinnen, Ärzten, auch Leute aus der Elite, auch die werde gern gesehen. Also ich glaube, wir Menschen werden einfach gern gesehen. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Studie war oder eine Diplomarbeit, es gibt so Forschungen, wo man die Leute gefragt hat, warum machen die mit? Und die meistgenannten Antworten sind so ein bisschen Star für einen Tag. Also ein bisschen auch mal dürfen berühmt werden. Also ich finde, Reality-TV hat es berühmt werden demokratisiert. Es gehört nicht mehr nur der Elite darf ins Fernsehen, sondern jeder darf ins Fernsehen. Dann auch natürlich Geld. Also wenn ich viele Follower habe, kann ich dann nachher vielleicht Influencer Werbung machen, also der kommerzielle Aspekt. Blick hinter die Kulissen, das ist wichtig. Dann die Leute, die eine Botschaft haben, also sie kämpfen für Veganismus und wollen jetzt die Plattform nutzen, um über das zu reden. Und noch ein Teil davon ist Leute, die sich rächen wollen. Also man hat jetzt zum Beispiel die Talkshows gesehen, sie wollen jetzt den Ex, den sie absolviert haben, von allen fertig machen, damit sie wissen, das ist der grösste Macho von ganz Deutschland. Das sind so die Hauptmotive der Leute. Und das kann ich bestätigen aus meinem Alltag.
Das Motiv mit dem Gesehenwerden, oder? Ja, kann ich nachvollziehen, aber man möchte ja auch in einem guten Licht gesehen werden, grundsätzlich. Und viele von diesen Formaten stellen dann Protagonisten aus, eben sei es durch irgendwelche peinlichen Challenges mühen, dass sie zum Teil im Tagfernsehen wirklich als die grössten Volldeppen dann dastehen. Also ja, man wird gesehen, aber die Frage ist ja, in welchem Licht und zu welchem Preis man das dann macht.
Ja, also mir fällt das Buch ein von der englischen Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie, wo viel auch über die Frauen und Inszenierung von Frauen in der Populärkultur nachgedacht hat. Und sie sagt, dass der Druck auf junge Frauen, vor allem in der heutigen Zeit, perfekt sei, jetzt gerade auch durch Social Media, der ist ganz enorm. Und dann gibt es so wie eine Reaktion, dass man seine Unperfektion zeigt. Also es geht nicht nur darum, sich als perfekte Person zu zeigen, sondern eben gerade als Person, die in peinliche Situationen kommt, wo vielleicht nicht Schlag kommt mit diesen Moment, wo irgendwie ausrastet, was weiß ich. Das ist dann so ein Element von Empowerment. Also an das muss ich einfach immer denken, wenn ich das sehe.
Dass man dass auch zu da dieser Seite etwas, stehen,
ja, dass das da auch, dass das auch ein ganz starker Impetus ist eigentlich in unserer Gesellschaft, sich nicht, gerade weil alles so auf Perfektion aus ist, sich dann eben nicht perfekt zu zeigen. Und dann aber, also bei der McRobbie geht es dann so, also Perfektion und als Gegenbewegung nicht Perfektion. Und das Dritte, was dann ins Spiel kommt, ist Resilienz. Also ich überlebe das. Ich überlebe das Allerschlimmste. Ich werde demütigt von der ganzen Schweiz oder ganz Deutschland oder dem ganzen deutschsprachigen Raum, der vor dem Fernseher sitzt. Und ich überlebe das. Ich werde vielleicht nachher trotzdem Influencerin oder finde meine grosse Liebe, was auch immer.
Und das mindert ja auch nicht das Potenzial zur Identifikation, was wir eingangs genannt haben. Warum schauen die Leute das gerne, oder? Wenn man jemanden sieht, der auch mit seinen Fehlern und schlechten Seiten mit seinem Scheitern da steht, dann kann man sich als Zuschauerin Zuschauer viel besser identifizieren, weil man ja eben selber auch schon die meisten irgendwo irgendwie mal im Kleinen oder Grossen gescheitert sind. Das sind so zwei Gegenstücke, die zusammenkommen. Auf der anderen Seite das Vergleichen oder so auch das Voyeuristische, so den anderen zuschauen bei ihrer Heldenreise, trifft schlussendlich dann auch ein bisschen auf etwas Exhibitionistisches bei den Protagonisten. Sind die da so ein veranlagt dazu? Oder müsst ihr als Produzenten, Produzentinnen immer recht auch, sagen wir mal, pushen in eine gewisse Richtung, dass dann eben auch peinlich wird in gewissen Situationen?
Also da habe ich wie Verschiedenes. Also ich glaube, grundsätzlich sind die Leute wahrscheinlich schon im Schnitt extrovertierter und exhibitionistischer als der Schnitt. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie massiv von der Gesellschaft Schnitt abweichen. Also ja, sie sind sicher eher auf dieser Skala in dem Spektrum, narzisstisch, extrovertiert oder so, aber nicht, finde ich, zu viel, also mit ein paar Ausnahmen. Und ich glaube auch noch zum Thema Aufmerksamkeit auch, schlechte Aufmerksamkeit ist eine Aufmerksamkeit, oder? Und es gibt auch Beispiele aus der Kindererziehung, dass Kinder extra dumm tönt und umschreien oder Sachen kaputt machen, damit sie von den Eltern beachtet werden. Also ich erlebe auch Leute, dass sie die Aufmerksamkeit geniessen, auch wenn sie von einem negativen Ort kommt. Mhm. Und das Beispiel fällt mir so ein, so in den Nullerjahren oder 90er-Jahren war ja viel Uriella beim Roger Schawinski tagtäglich gewesen und die ganze
Schweiz hat
gelacht über sie, oder? Aber trotzdem haben sich nachher immer wieder Leute gemeldet, dann ihrer Sekte beizutreten. Mhm. Also es gibt, du hast dann immer Fans und immer Hater sozusagen. Mhm. Und es gibt auch Leute, die sich gefallen in dieser Rolle vom The Villain. In der Reality-Show sagen wir, The Villain ist der Bösewicht. Mhm. Und jede gute Reality-Show hat einen Villain, oder? Mhm. Und du kannst auch eine Marke schaffen. Also es werden gewisse Leute weiter in andere Reality-Shows wieder bucht, weil du einfach weißt, die sorgen für Drama und Stress. Mhm. Also ja, also es ist glaube ich nicht so ganz schwarz-weiß.
Du hast jetzt gerade die Rollen angesprochen, der Villain, es gibt sich auch eben andere Rollen. Eingangs haben wir es auch gesagt, die werden dann auch so zusammengestellt. Wie fest werden Protagonisten da in einer Rolle auch instruiert oder die Rolle reingedruckt oder wie wird das aus Produzentensicht gemacht, dass die dann das auch erfüllen und es dann eben aus dem Zündstoff kommt?
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung reden und ich glaube, die Leute würden etwas verschrecken, dass eigentlich die Leute in der Regel schon so sind, wie sie dargestellt werden. Mhm. Sie werden halt einfach eine Art wie zugespitzt, oder? Also, wenn du dann irgendwie, man hat schon gemerkt, bei verschiedensten Produktionen, jemand halt immer wieder selber die Sachen macht oder wie anbietet oder über das redet, dann passiert das, dass du halt den Stempel bekommst und dass sich dann das so schablonenhaft ist. Also, ich habe jetzt noch keine Show erlebt, wo die Leute mega nett sind in echt und geschnitten sind sie böse. Also, das ist ein bisschen ein Mythos. Mhm. Und vielfach, glaube ich, verschrecken die Leute einfach im Nachhinein, wie sie geschnitten werden, weil sie ihrem Selbstbild sich nicht so sehen. Ja. Aber eben, dann sind wir wieder im philosophischen Teil, Fremdbild, Selbstbild. Also, dass die Leute 180 Grad gedreht werden, das kann ich ziemlich sicher ausschliessen. Mhm. Aber zugespitzt, dramatisiert, absolut. Mhm.
Wagen wir einen Ausblick ein bisschen in die Zukunft, oder? Es gibt mittlerweile Sendungen, dort sind die Leute praktisch oder quasi nackt und werden dann vielleicht noch verpixelt. Es gibt Sendungen, wo sie vor laufender Kamera Sex haben und Käfer essen und alles zusammen. Also die Frage ist, wohin entwickelt das Trash-TV? Mit was will man noch provozieren? Was könnte da in Zukunft noch kommen? Was ist da eine mögliche Entwicklung?
Also aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, so in Richtung Transgression ist wahrscheinlich jetzt eben, wie Sie gesagt haben, schon vieles ausprobiert worden.
Ich Transgression. Nicht,
also eben Transgression, Sex vor der Kamera, also Sachen, die eigentlich nicht gehen, wo man würde sagen, nein, um Himmels Willen.
Das kann man nicht zeigen.
Und dann schaut man sich gerade umso mehr, weil da eben auch so natürlich gesellschaftliche Grenzen ausgehandelt werden. Ich finde das aber gar nicht so die spannendste Sache. Also ich sehe es spannende eher so in Richtung, wie werden jetzt so die sogenannten Culture Wars, die wir jetzt haben, mit sogenannten Wokeness, Diversität gegen Rückkehr zur guten alten heteronormativen Kernfamilie. Wie wird das verhandelt in diesen Reality-Shows? Und das sieht man ja, das kommt langsam dort auch rein.
Mit einer gewissen Verzögerung aber durchaus,
mit einer gewissen Verzögerung, weil das wird jetzt Mainstream. Also irgendwie der Kampf, also Kampf, das wird ja so stilisiert, aber also einfach die verschiedenen Positionen zwischen queer-feministisch und heteronormativ, konservativ. Das sind ja so Positionen, die jetzt so wie in Mainstream reingekommen sind. Und darum wird das automatisch ein Thema für Reality-Shows. Und da bin ich gespannt, was da noch alles passieren kann.
Mhm. Alexandra, welche Formate sind schon dran entwickeln? Was darfst du schon, schon sagen?
Ich bin ja selber auch immer dran am Format entwickeln. Und mein Traum ist, dass ich mal eines Tages das Format verkaufen kann. Und ja, ich habe schon mal überlegt, oder so eine Dating-Show, wo alle queer sind, wo es keine Regeln gibt oder so. Mhm. Das wäre doch noch etwas. Mhm. Das ist so ein bisschen mein emotionales, kämpferisches Herz. Dann kommt aber wie so ein bisschen der Realist, der weiss, also jede gute Reality-Show braucht halt auch einen Konflikt. Und der Streit um Normen ist ja ganz wichtig in den Reality-Shows. Und eine normfreie Gesellschaft wäre fast der Untergang, weil du dann halt den Konflikt nicht mehr hast. Und eine gute Dreiecksgeschichte gehört einfach zu jeder Reality-Show. Und wenn dann das alles okay ist, dann ja, über was streiten wir dann in der Villa? Ich glaube noch zu deiner Frage, wohin bewegen sich Reality-Shows? Ich glaube, Reality-Shows haben sich immer schon verändert. Also wenn ich schaue, Big Brother damals ist so ein trashiger, billiger Look gewesen von diesen Kameras, die auf den Decken hängen.
Das ist Überwachungskamera.
Überwachungskamera. Und heute zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, Selling Sunset zu schauen, so eine Reality-Show über Immobilienmaklerinnen aus L.A. Das ist unglaublich hochwertig gedreht. Das ist fast schon Hollywood-mäßig.
Hollywood-Inszenierung.
Ja. Oder auch zum Beispiel nochmal schnell zu den Talkshows. Talkshows haben in den 90er Jahren so viele Tabus gebrochen. Über Familie, über Sexualität, Homosexualität. Man hat über Depressionen angefangen zu reden, über Inzest, also die wildesten Themen. Und ich glaube, so der Tabubruch wird weitergehen. Aber ich glaube, wir sind schon auf der Zielgerade. Also irgendwann hat es, glaube ich, nur noch das Gesetzbuch, das dann Grenzen aufzeigt.
Ja.
Aber ich glaube, um das abschließend zu sagen, dass Reality TV wird sich immer wandeln und die Geschichte, menschliche Geschichten werden immer interessieren. Also man hat sich schon im Mittelalter hat das interessiert bei den alten Griechen mit den Tierkämpfen und so. Ich glaube, Geschichten, die es um Menschen geht, werden immer interessieren. Sie werden einfach am Zeitgeist anpassen. Aber Liebe, Eifersucht, Tod, Gesundheit, Heirat, Scheidung, bin mir sicher, in 200 Jahren wird es immer noch im Fernsehen oder was für immer für Medien wir haben, stattfinden.
Die grossen Themen.
Ja, ich kann nur noch sagen, dass auch in der Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft ist jetzt Realität natürlich sowieso ein grosses Thema, auch in Bezug auf die ganzen alternativen Fakten, also wie das in die Politik eingreift. Es gibt ja auch Theorien, dass der Trump eigentlich seine ganze Performance aus dem Reality-TV rausgenommen hat und dann in die Politik verwandelt hat. Und dort, Kritik setzt dann eher dort an und nicht jetzt bei den Zuschauerinnen von echtem fiktionalen Reality-TV. Aber so die These, die dahinter steht, ist, dass unsere Medienkultur sich sowieso entwickelt in Richtung Aushandlung von Schnittstellen zwischen Realität und Fiktion. Also dass eigentlich alles eine Art Reality-TV wird. Mhm. Also überall, wo etwas fiktionalisiert wird, muss dann auch so das Authentische reinkommen. Mhm. Und dass man sich jetzt allgemein fragt, wo ist da eigentlich Grenze und was ist eigentlich fiktiv an den Realitätskonstruktionen? Und wieso haben wir so eine grosse Sehnsucht nach der Konstruktion von Realität im Fiktiven?
Vielleicht, weil es einfach auch sehr viel Spass macht, zum Zuschauen. Oder man kann abschalten dabei oder kann die grossen Fragen der Gesellschaft daran verhandeln. Ich glaube, das haben wir heute so herausgefunden. Ich danke vielmals für das Gespräch, fürs Mitmachen in dieser neuen Form. Frau Christine Lötscher und Alexander Wenger, merci vielmals fürs Vorbeikommen.
Danke.
Danke. Danke.